Es tut mir leid, ich bin nicht so gut mit Vorbereitungen.
Alles gut.
Ja, also ihr, die uns jetzt zuhört, müsst wissen, wir haben eigentlich eine Absprache für die Serie getroffen, für die Serie, für die Folge hier getroffen, dass wir zum letzten Tag des Jahres einen Jahresrückblick machen. Und jeder bringt irgendwie drei Momente des Jahres mit, die uns irgendwie bewegt haben, die wir besonders wichtig fanden. Ich so, ja, super Idee. Und
Sag ihnen, was passiert ist, Ole. Sag ihnen.
Und Simon so, wir haben gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ist Simon so in den Call gegangen. Und so, ja, und so. Und ja, ich habe mir jetzt drei Momente überlegt und ich war so, ja, ich nicht.
Okay, ja.
Ich habe was Wunderschönes vorbereitet. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich jetzt noch irgendwie mir schnell aus meinen Fingern drei Momente popeln kann. Oder ob ich einfach sage, Simon redet über das letzte, also das vergangene Jahr und ich rede einfach über die vergangenen 7 Tage, wo ich einfach so eine Serie durchgebinged habe und ich über die Serie
Was
reden
hast du denn
möchte.
Eigentlich vorbereitet? Was wäre denn jetzt dein Thema?
Ja, die Serie, die ich die letzten 7 Tage durchgebinged habe.
Okay. Würdest du sagen, es ist interessant?
Ja, schon, aber es
Sorry,
kann auch
sonst hättest du es ja nicht vorbereitet.
Es kann noch eine Woche warten. Ich kann ja dir erstmal zuhören und währenddessen
ja,
überlege ich mir drei Momente und dann werde ich ganz spontan entscheiden. Also,
sehr gut. Das
ihr werdet genauso
gut.
überrascht sein wie du.
Okay, liebe Leute, wir entschuldigen uns vielmals für dieses Chaos direkt am Anfang unserer großen Neujahrsfolge. Da, 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 da.
Da, 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 da.
Herzlich willkommen. Heute ist der 31. Dezember 2025. Ein Jahr geht vorbei. Ein turbulentes Jahr. Ein abwechslungsreiches Jahr. Ein durchaus überraschendes Jahr. Und,
oh Gott, jetzt gibt es so eine richtige Neujahrsansprache von Simon David Steinmeier-Dressler.
Ihr Bundespräsident Simon David Chrupalla.
Scheiße.
Ja, ich dachte mir...
Also ihr müsst ja wissen, dass Simon mit im Internet mit Chrupalla verglichen worden sind, weil beide böse Populisten sind. Und deswegen heißt Simon jetzt in seinen Freundeskreisen nur noch Simon Chrupalla.
Ja, weil Simon, Tino, so ist gar nicht so weit weg. Und genau, also sehr guter Nickname auf jeden Fall. Wir wollen uns beide bedanken, dass ihr ein ganzes Jahr uns zugehört habt. Nein, Spaß sind natürlich nur ungefähr 2,5 Monate, die ihr uns zuhört. Und ich habe mir, genau, wie gesagt, drei Momente überlegt, über die ich gerne sprechen möchte. Und vielleicht als kleiner Plot-Twist, es sind gar keine politischen Momente, sondern es sind Momente aus meinem Leben, aus dem Jahr 2025, damit man wirklich auch mal den Simon David Dressler ganz privat kennenlernt.
Wir gehen rein.
Ihm unter die Haut kriechen kann. Mm. Was bewegt ihn?
Also das unter die Haut kriechen ist jetzt nicht unbedingt die beste Metapher, um irgendeine... Aber gut, go on.
Ja.
Also noch bin ich hooked.
Okay, gut. Ich möchte starten direkt im Januar. Im Januar war ich in Prag mit meiner Freundin. Mittlerweile ist es nicht mehr meine Freundin, aber damals war es meine Freundin. Und wir waren in Prag für ein paar Tage. Und Prag ist wunderschön. Warst du mal in Prag?
Ich war mal in Prag, ja.
Wie fandest du die Stadt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Es ist unmöglich, mit dir ein Gespräch zu führen.
Also wenn alles, was um Reisen geht, bin ich wirklich der schlechteste Mensch auf der Erde, weil ich einfach nie reise.
Ja, wir müssen nächstes Jahr...
Also wir sind wirklich genau, in der Hinsicht sind wir echt das Gegenteil, weil du hast schon, wie viele Länder hast du bereist? Du weißt es, gell?
44.
44, ja, und ich einfach so nicht.
Nächstes Jahr, das ist mein Neujahrsvorsatz für das kommende Jahr, dass wir beide eine schöne Reise machen.
Okay. Weit?
Wir werden live von dort podcasten. Nein, wir waren in Prag. So. Wir waren in Prag. Prag ist wunderschön. Wir waren an so einer Statue von Franz Kafka, weil der hat ja in Prag gelebt, größtenteils. Und das war sehr schön. Und wir waren eines Abends in einem bisschen feineren Restaurant, weil ich mir so dachte, wenn man schon mal in Prag ist, dann kann man sich auch mal was gönnen. Und es gab so ein Menü mit Weinbegleitung. Also man konnte eine Weinbegleitung zu dem Menü nehmen.
Mhm.
Und ich habe das noch nie gemacht. Ich dachte mir so, komm, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann kann ich das jetzt auch machen.
Ja, warte mal, du hast doch dieses Jahr gar nicht getrunken, dachte ich.
Ja, das war so in den ersten 10 Tagen vom Jahr.
Ah, okay, gut, ja.
So. Und da muss ich ein bisschen. Du hast, oder, jetzt hast du schon gespoilert. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann diese Weinbegleitung zu diesem Menü mit den, keine Ahnung, wie viele Gänge das waren. Es waren halt immer so kleine Gänge, ne? Und ich trinke eigentlich auch nicht viel. Und ich glaube, ich vertrage auch nicht wirklich viel, weil ich halt so selten Alkohol trinke. Und dann habe ich da diese Weinbegleitung gehabt und das war auch alles irgendwie lecker und das war ein tolles Erlebnis, aber ich sag mal so, mir ging es in der Nacht dann nicht allzu gut. Und es bekam mir auch nicht so sonderlich super. Und dann habe ich mir gedacht, ich höre es einfach mal auf zu trinken. Und das habe ich seitdem eingehalten. Also ich habe dieses Jahr dann einmal getrunken. Und das war eben, wie gesagt, in Prag, Anfang des Jahres. Und seitdem hat kein Tropfen Alkohol meine Lippen berührt und ist meine Speiseröhre hinuntergeglitten.
Big Midi Night?
Auch das nicht. Mm. Ist da Alkohol drin?
Oh mein Gott, ja.
Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so im Medizin-Game drin. Also ich bin auch so richtiger, ich glaube, ich bin so ein bisschen anthroposophisch, homöopathisch verseucht, dass ich so auch ungerne so Ibuprofen und sowas nehme. Und
was?
Aspirin und so, also
was?
Ich nehme so gut wie
nie. Das sind Schmerzmittel.
Ja, aber auch ich tue dieses Gift der Pharmaindustrie nicht in meinen Körper rein.
Oh
nein, also
Gott.
Wenn ich es nicht wirklich muss, dann nehme ich wirklich gar nichts. So.
Du hast auf jeden Fall noch nicht mit MigränikerInnen zusammengelebt, oder?
Nein.
Gut,
hab ich
ja
nicht.
Also es ist eigentlich, das wird gefressen wie Kaugummis.
Mhm. Wie heißt dieses Erkältungsmedikament Gripostat C? Das so ein so richtig, was so einen richtig krass
ja, das
wieder auf die gut Beine bringt. Gut. Mhm. Auch das habe ich noch nie mir reingeorgelt.
Also gut, nächstes Jahr Vorsätze, wir fahren zusammen in Urlaub und ballern uns Gripostat rein.
Die ganze Zeit high auf dem Grippo. Naja, und seitdem bin ich. Wie gesagt, bin ich sehr healthy unterwegs. Und ich dachte mir, ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert, wenn man einfach mal ein Jahr keinen Alkohol trinkt. Ich weiß nicht, ich möchte dich jetzt hier nicht über deine Alkoholgewohnheiten ausfragen, aber würdest du sagen, du trinkst
seit ungefähr 10 Jahren so gut wie gar keinen Alkohol.
Okay.
Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, also null, also so eine Art, also ich bin jetzt nicht trocken oder so.
Ja.
Ich vertrag's einfach überhaupt nicht gut.
Ja.
Und also lass es mal irgendwie alle 4-5 Monate trinke ich irgendwie ein halbes Glas Wein und dann ist aber auch schon wirklich Ende Gelände. Also das werden im Jahr wirklich nicht mehr als 2-3 Gläser Sekt sein.
Okay.
Also eher gut, noch Sekt, also zu feierlichen Anlässen vielleicht trinke ich mal Sekt.
Ja.
Aber mehr als 2-3 Gläser Sekt pro Jahr ist es nicht bei mir. Also du rennst offene Türen ein.
Ich renne offene Türen ein, okay, gut.
Ja.
Es wäre jetzt auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn du mir jetzt quasi on-air gebeichtet hättest, dass wir quasi nach 2,5 Jahren Freundschaft so, ich bin actually starker Alkoholiker und bin jeden Tag actually besoffen.
Nee, tatsächlich.
Aber ja, und ich vielleicht ist das jetzt auch antiklimaktisch, was ich sagen werde. Und zwar, ich merke gar nicht so viel Unterschied. Also wie gesagt, ich habe davor auch nicht viel getrunken.
Naja,
also es ist nicht so, dass ich mir irgendwie unter der Woche bei mir zu Hause so abends ein Bier aufgemacht hätte oder ein Glas Wein oder so.
So Feierabendbierchen ist ja eine Sache, aber was ja bei Alkohol eine ganz große Rolle spielt, sind ja Gruppendynamiken oder überhaupt Gruppen. Also, dass man sich gemeinsam irgendwo trifft. Also ich finde das zum Beispiel so Kneipen. Ich gehe einfach nicht in Kneipen. Was soll ich in Kneipen? Also wirklich, also was soll ich da? Ich will nicht laufen.
Das die arbeitende Bevölkerung kennenlernen. Hallo?
Ja, oh Gott. Aber du weißt schon, wie ich meine. Also das ist einfach ein sozialer Ort, in dem der Alkoholkonsum deutlich dazugehört. Ja. Sonst ist man irgendwie, die Fahrerin. Man kennt's ja. Aber du weißt, wie ich meine. Also es ist...
Ja, genau.
Also das bricht schon gewissermaßen weg. Selbst auch Cocktailbars, denke ich auch immer so, muss das jetzt sein?
Also ja, man kann ja was anderes denken.
Ja, schon. Aber also dieser soziale Aspekt. Hast du den...
Ja.
Gespürt, also sowohl den Wegfall als auch vielleicht manchmal den Druck oder so.
Das auf jeden Fall, aber es ging da wirklich auch nie um Alkohol an sich. Also es ist ja dann immer eigentlich nur so dieses Gefühl, man sitzt in einer Runde und alle trinken Alkohol und alle werden so über den Abend hinweg langsam ein bisschen enthemmter und die Gespräche werden dementsprechend auch irgendwie lockerer und man die meisten Leute werden das wahrscheinlich kennen, was ich damit meine. Und das würde ich sagen, wird schon gestört oder nicht gestört, aber verändert sich, wenn eine Person halt einfach nicht mittrinkt.
Ja.
Und genau. Diese Dynamik wird dann schon, also sie wird eine andere, aber ich habe es komischer, also ich habe es, mir fällt jetzt, ich habe es auch nachgedacht, jetzt im Vorfeld von der Aufnahme, ob mir da irgendwie eine negative Situation einfällt oder irgendwas, was ich nicht hätte machen können, wo ich mir so dachte, oh, jetzt würde ich aber wirklich gerne trinken. Und es kam kein einziges Mal vor. Und das spricht vielleicht auch dafür, dass ich vielleicht ein Freundesumfeld habe, was jetzt nicht unbedingt dem Alkoholkonsum sehr zugeneigt ist. Und man das da halt einfach auch verkraften kann, wenn eine Person halt nicht mittrinkt und dadurch diese, sag ich mal, alkoholgetränkte Gruppendynamik gar nicht so sehr aufgebrochen wird. Aber es ist schon eine Sache, die sich verändert. Also man merkt diese Veränderung schon, wenn man halt selber einfach den ganzen Abend nüchtern ist und alle um einen herum werden so einfach alle immer ein bisschen entspannter und redelustiger und so. Und man selber ist halt irgendwie immer gleich. Aber gleichzeitig merkt man dann auch, wie man selber so ein bisschen eigentlich wie so passiv high wird. Mhm. Also man gleicht sich dann doch ein bisschen dieser Dynamik eigentlich an, obwohl man ja selber gar nicht getrunken hat. Und das fand ich dann mehrmals eigentlich, ja, sehr faszinierend, dass man ja tatsächlich, also klingt cheesy, aber tatsächlich einfach gar keinen Alkohol braucht, um Spaß zu haben. weil man, wenn man genug Leute um sich rum hat, die Alkohol trinken, dann braucht man tatsächlich keinen Alkohol. Und das Schöne ist,
Ich würde sagen, die Moral, die man aus dieser Geschichte ziehen kann, ist zumindest eine fragwürdige.
Man braucht einfach genug Freunde, die einfach
Alkohol sich ordentlich trinken. Achtarmig einen reinorgeln.
Richtig einen reinorgeln. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich ein sehr vernünftiges Umfeld von Leuten, die jetzt alle nicht dem
Alkohol. Aber du plädierst eigentlich für ein eher unvernünftiges Umfeld.
Es ist schon ein egoistisches Mindset, was ich hier plädiere. Nämlich, dass man selber halt den healthy Lifestyle lebt und selber die Vorteile von dem, von kein Alkohol trinken eigentlich mitnimmt, aber dafür sein Umfeld quasi dem Alkoholismus, sein Umfeld vergiftet. Dafür, dass man selber quasi wie so eine, man hat dann wie so eine Schutzhülle an einem Abend von alkoholtrinkenden Freunden und man selber ist quasi von den bösen, toxischen Einflüssen der Nacht geschützt, aber es strahlt so ab irgendwie.
Ja, also ich finde
wie so ein Kondom aus alkoholtrinkenden Menschen.
die vor der, okay,
schon. Den STDs der Nacht einen schützen.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich dieses Konzept eines Jahresrückblicks doch eigentlich ganz schön finde, dass wir einen Vorsatz nehmen, der über das ganze Jahr durchgehalten wurde, um dann die moralisch verkommenste Interpretation dessen vorzulegen, was da eigentlich mit guten Gewissens durchgezogen wurde.
Ja, Finn, ja. Bist du jetzt wieder den Moralapostel? Wärst du jetzt die Grünen oder was?
Ich bin auf jeden Fall back on track für die zweite Story. Also ich,
sehr gut.
Wir werden.
Ja, ich würde sagen, die zweite Story schlägt in eine ähnliche Kerbe und zwar eine selbstoptimierende Kerbe. Und zwar hatte ich irgendwann im Juni, wo ich dann langsam, also wo meine Masterarbeit schon angemeldet war und bei uns an der Humboldt-Uni war es so, dass man ab Anmeldung der Masterarbeit quasi 5 Monate Zeit hat, um die Masterarbeit zu beenden. Und ich hatte die Arbeit im Mai irgendwann angemeldet und meine Frist war dann eben der 3. November. Und dann war es irgendwann Juni, so Anfang Juli und ich hatte noch nichts. Und ich war so, okay, ich habe ja noch Zeit, aber langsam sollte ich schon mal wissen, was ich mache. Also ich hatte natürlich ein Thema und so. Das braucht man ja, um es anzumelden, aber ich hatte noch nichts dafür gearbeitet. Und dann habe ich mit einem sehr guten Freund von mir geredet und der auch einfach ein krasser Typ ist, also der promoviert hat, der unfassbar in seinem Job aufgeht, sehr leistungsfähig ist, wahnsinnig intelligent. Und ich hatte mit ihm so geredet und ich hatte ihm davon berichtet, dass ich als Freiberufler es schwer finde, mich in einen geregelten Tagesablauf irgendwie einzufinden. Weil es gibt ja niemanden, ich meine, du bist ja, also klar, du hast einen Job, aber Ich habe jetzt wieder einen Job. Ich hatte ja auch jetzt wieder einen Job. Du warst über längere Zeit Freiberufler.
Genau.
Und da gibt es ja niemanden, der uns zu Sachen zwingt. Also außer die ökonomische Notwendigkeit, dass wir Miete zahlen und irgendwie essen müssen. Aber es gibt jetzt keinen Chef, der einem irgendwie böse werden kann, wenn man halt morgens mal nicht aufsteht. Und es war dann auch die Phase in meinem Studium, wo ich keine oder fast keine Seminare mehr hatte. Also ich musste wirklich einfach nirgendwo sein. Und das ist wirklich schwer. Also das ist wirklich schwer, dann noch sich irgendwie einen geregelten Tagesablauf zu machen, weil man muss sich selber dann in diese Form prügeln. Also man muss sich selber zu allem motivieren. Und natürlich ist es so, wenn man sich nicht motiviert, dann, also wenn man nichts macht, dann bekommt man halt kein Geld. So. Ganz einfach ist es. Und vor allem, wenn der, sag ich mal, das Einkommen von einem gewissen regelmäßigen Output abhängt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach mal 3 Monate keine Videos, weil ich einfach keinen Bock habe, dann würden auch dementsprechend weniger Anfragen für Interviews, für Sendungen, für Live-Events reinkommen, einfach weil man halt weniger präsent ist. So.
Ja.
Und das ist schon eine nicht so ganz gute Mischung, weil man gleichzeitig, also man hat auf der einen Seite diesen Druck.
Diesen Produktionsdruck?
Genau, diesen Produktionsdruck und eben den ökonomischen Druck. Und man hat die Notwendigkeit, dass man sich aus eigener Kraft diesen Tagesablauf, diesen regelmäßigen Tagesablauf irgendwie schafft, der aber so alles andere als regelmäßig irgendwie ist. Und davon hatte ich meinem schon besagten Kumpel erzählt. Und er meinte, das ist mir wahnsinnig im Kopf geblieben, dass man irgendwann, wenn man so ein erwachsenes Leben führt, dass man irgendwann merkt, es führt einfach kein Weg drum herum, früh aufzustehen. Und er hat dann so gesagt, so, ja, er hasst Margaret Thatcher wie wir alle, aber bei einer Sache hatte sie recht, there is no alternative. Und das ist dieser berühmte Satz von Margaret Thatcher, der damaligen Premierministerin von Großbritannien aus den 80er, 90er Jahren. Und die hat das auf das Wirtschaftssystem bezogen. Also die war eine der ersten Verfechterinnen des Neoliberalismus. Die, also andere bekannte Sätze von ihr waren zum Beispiel, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur individuelle Männer und Frauen. Also die Vorreiterin von der Hyperindividualisierung, die wir heutzutage haben. Also das war sie. Ich würde sagen, gemeinsam mit Ronald Reagan. Und eine andere berühmte Phrase von ihr war eben, there is no alternative, also abgekürzt als TINA. T-I-N-A. Und mein Kumpel hat es dann darauf bezogen, dass man früh aufsteht und einfach sich selber in diesen Tagesablauf hineinzwängt. So, there is no alternative to that. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Und die erste Woche war das schon irgendwie ein bisschen nervig.
Wann stehst du auf jetzt?
Wie bitte?
Wann stehst du jetzt immer auf?
Um 7.
Um 7.
Also das ist jetzt nicht wahnsinnig früh, aber es ist schon früh. Und vor allem, wenn man davor eben es gewohnt war, dass man eigentlich gar keinen Wecker hat, weil man keinen Wecker braucht und dann auch eben sich an diesen wirklich Luxus sehr gewöhnt hat, dass man halt einfach aufstehen kann, wann man will, weil man hat so dieses vage Konzept von einer Masterarbeit vor sich und man hat den vagen Arbeitsauftrag jeden Tag, mach halt ein Video. Und wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil morgen kannst du auch noch ein Video machen. Dann ist so der Umschwung zu, man steht einfach jeden Tag um 7 auf und setzt sich halt an die Arbeit, schon ein großer. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann mich erstmal, also die Ironie war, dass ich dann auch noch nicht mit meiner Masterarbeit angefangen habe, sondern einfach einen sehr hohen Video-Output hatte und man kann es auch nachverfolgen. Das heißt, ich habe wirklich die Ergebnisse geliefert. Ich habe im Juli jeden Tag ein Video gepostet, was ich, glaube ich, noch nie gemacht hatte davor. Mhm. Und dann war ich im August im Urlaub und dann habe ich nach diesem Urlaub angefangen mit der Masterarbeit. Und dann hatte ich so einen Tagesablauf, dass ich quasi um 7 Uhr aufstehe, dann gehe ich ins Gym, dann fahre ich entweder in die Bibliothek der Theologischen Fakultät an der Museumsinsel in Berlin oder in die Stabi West, also die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Und war dann da bis abends um 9 oder 10. Eben bis die Stabi zugemacht hat. Und ich war in diesen 2 Monaten, die ich dann effektiv an meiner Masterarbeit geschrieben habe, war ich so wahnsinnig produktiv wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Also eine Masterarbeit sind ungefähr 60 Seiten. Also ich habe 60 Seiten geschrieben, plus eben Anhang, Quellen und so weiter. Ich hatte eine sehr, sehr, also wahnsinnig große Datenmenge, die ich aufbereiten musste, wo ich wahrscheinlich hunderte Stunden rein investiert habe. Und das habe ich in, ja, sogar ein bisschen weniger als 2 Monaten über die Bühne gebracht. Und das hätte ich alles gar nicht machen können, wenn mich dieser eine Spruch von meinem Kumpel, nämlich Tina, also nicht mein Kumpel hieß Tina, sondern ne, der Spruch, wenn der mich nicht so richtig auf den, ja, auf den richtigen Weg gebracht hätte. Und dann habe ich so mir so überlegt, bin ich jetzt eigentlich so ein FDP-Arschloch geworden?
Naja, und das stellt ja sich die Frage, wie hat sich dein Sozialleben gestaltet in diesen 2 Monaten? Weil das ist ja so ein bisschen auf der Punkt, wo du gesagt, du musst dich optimieren, du musst früh aufstehen, du musst produktiv sein, das kannst du auch alles sein. Aber wenn du das halt durchziehst, kriegst du entweder wahrscheinlich ein Burnout und aber, also die wichtigsten sozialen Beziehungen in deinem Leben leiden einfach. Weil du einfach keine Zeit hast, um auch einfach mal ein bisschen Spaß zu haben mit den Leuten, die dich lieb haben.
Ja, also ich habe in den 2 Monaten auf jeden Fall, also wo ich sich mal mit Hochdruck an der Masterarbeit geschrieben habe, habe ich schon weniger meine Freunde gesehen.
Ja, ist ja auch völlig logisch. Also
ja, aber ich würde sagen, es war alles noch in einem Rahmen. Also es war alles so, also es war auch halt auch allen klar, okay, der Simon ist jetzt quasi gerade auf Tauchstation.
Genau. Aber dann ist eben, genau, aber dann ist ja eben die Frage, kannst du diesen Zustand auf Dauer schalten? Und da würde ich sagen, ich glaube es nicht. Also ich finde es trotzdem auch gut, früh aufzustehen, also sehr gut sogar. Ich bin selber eine Person, die sehr, sehr früh aufsteht, sehr gerne.
Ja.
Aber ja.
Also ich habe jetzt, also jetzt quasi, jetzt, wir sind ja gerade zwischen den Jahren, was ich einen wunderschönen Ausdruck finde. Also der beschreibt perfekt diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. So, man ist zwischen den Jahren, man ist so in so einer eigentlich Parallelwelt gerade. Aber im neuen Jahr werde ich auch weiterhin, also werde ich diesen Rhythmus wieder aufnehmen, dass ich 7 aufstehe, ins Gym gehe und mich dann entweder zu Hause am Schreibtisch oder in irgendeine Bibliothek setze und halt Videos schreibe und Videoskripte schreibe und an anderen Projekten arbeite, die ich hier vielleicht noch nicht verkünden darf. Aber auch diese Projekte werde ich wahrscheinlich nicht über die Bühne bringen können, wenn ich meinen Alltag und mein Leben nicht wirklich aus eigener Kraft wirklich stark reglementiere, also nicht reglementiere, sondern einfach in eine Form bringe, die auch bei den kommenden und anstehenden Projekten mir niemand außer mir selber geben kann. Da wird es dann einfach eine Frist geben, von wegen, bis dahin muss dieses Projekt fertig sein. Und was du bis dahin machst, ist egal. So. Und ich habe dann, wie gesagt, überlegt, ob ich quasi so einem FDP-Mythos eigentlich anheimgefallen bin. Weil vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, könnte man ja auch eigentlich 1:1 aus dem Mund von jemandem wie Christian Lindner hören. Von wegen, oder noch schlimmer, irgendwie Jordan B. Peterson. So, steh früh auf, geh ins Gym, kümmere dich um dich selber.
Und räum dein Zimmer noch auf.
Räum dein Zimmer auf und streichel die Katze, die dir über den Weg läuft. Und ich würde sagen, dass es schade ist, dass das Attribut von Effektivität und Effizienz und dem sinnvollen Benutzen der Zeit so ein bisschen von Rechten und Neoliberalen gekapert wurde, was ja logisch ist, wenn man sich deren Ideologie eben anschaut, von ökonomischer Verwertung, von Individualisierung. Aber ich glaube, aber dass
dem kannst du dich auch nicht ganz, dem kannst du dich ja nicht ganz erwehren, wenn ich hier mal kritisch einhaken darf, weil es geht ja immer darum, deine moralische Verkommenheit jetzt zu zeigen, indem du diesen Vorsatz als erfüllt präsentierst. Denn du hast ja selber gesagt, dass du früh aufgestanden bist und du warst so produktiv wie nie zuvor und du hast Videos gemacht, um Anfragen zu bekommen und du hast eine Masterarbeit geschrieben, für was denn? Um ein Zertifikat zu bekommen, um was denn? Um dein CV irgendwie aufzupolieren, um vielleicht bessere Berufschancen zu haben, weil warum macht man Abschlüsse, damit dich andere Leute einstellen? Du brauchst ja keinen Abschluss, damit du dir selber sagen kannst, ich habe das alles gelesen. Du hast ja alles gelesen und gemacht. Also
Ja, klar. Also
man kann sich aus diesem System nicht ganz rausziehen.
Ja. Ich glaube nur, dass ich meine Arbeit ja nicht nur mache, also nicht meine Arbeit nicht im Sinne der Masterarbeit, sondern die Arbeit, die wir so machen, also die politische Arbeit, die wir machen. Die machen wir ja nur, also zumindest für mich, kann ich das sagen, nur sekundär wegen dem Geld. Weil wenn wir jetzt viel Geld damit, wenn wir einfach nur massig Geld mit Reichweite im Internet verdienen wollen, würden,
dann machen wir nicht so einen Content.
Dann hätten wir uns eine andere Nische aussuchen müssen.
Du kannst ja mal sagen, für alle, die vielleicht zuhören, die ein Unternehmen haben, Simon, wie viele Unternehmenskooperationen hast du denn bis jetzt schon gemacht? Also jetzt nicht mit Nichtregierungsorganisationen, nicht mit, so, sondern wirklich mit so richtigen Unternehmen.
Ja, also in diesem Jahr hatte ich genau eine kommerzielle Anfrage und die habe ich auch angenommen, weil ich es einfach wahnsinnig lustig fand und ich gar nicht glauben konnte, dass es so passiert. Und das war von Warner Music. Die wollten, dass ich den neuen Song von, ich glaube, Robin Schulz oder so promote, indem ich ihn einfach im Hintergrund von einem Video als so Sound einblende. Und das habe ich gemacht und ich habe gefragt, okay, also ich habe ihn gefragt, was für ein Video soll das denn sein? Also was soll ich in dem Video sagen? Und die waren so, was du willst,
einfach mal.
Have fun. Und dann habe ich ein wirklich gottloses.
Ey, solche Video Werbeanfragen immer annehmen. Beste.
Ja, total. Und ich habe so ein Video skriptet von wegen, der Kapitalismus bringt uns alle um. So, also wirklich auf die Kacke gehauen. Und im Hintergrund halt einfach diesen happy neuen Robin Schulz Song. Und die waren so, ja, tolles Skript, viel Spaß beim Posten.
Ja.
Und ich war so, super. Und dafür habe ich 1.000 Euro bekommen. Und ich muss gestehen, das hat schon geschmeckt. Aber das war die einzige kommerzielle Anfrage und es war halt so auch einfach grotesk und ich glaube, dass andere kommerzielle Anfragen nicht so ablaufen würden.
Ja. Yeah.
Und sonst gar keine. Und wenn ich mir dann denke, was andere InfluencerInnen, die ähnlich viel Reichweite haben wie wir, was die pro Kooperation verdienen,
ja,
nur weil die halt keinen politischen Content machen. Also wir werfen wirklich einfach Geld aus dem Fenster, indem wir den Content machen, den wir machen. Und ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass die viele Zeit, die wir darauf verwenden und die Zeit, die ich zum Beispiel im Juli eben darauf verwendet habe, jeden Tag wirklich ein gut produziertes Video zu posten, das mache ich ja nicht wegen Geld. Also das mache ich ja, weil ich Aktivist bin. Und ich habe einen politischen Kurs, den ich irgendwie verfolge. Und die Videos und das sind mein Mittel dazu. Und meine Reichweite, dass ich dafür einsetze, das ist das Mittel. Und für so einen politischen Aktivismus ist es wahnsinnig wichtig, dass man effizient arbeitet und dass man seine Zeit effektiv einsetzt. Und auf der Oberfläche klingt es dann ein bisschen wie so ein FDP-Mindset von wegen, nutz deine Zeit effektiv, steh früh auf, streng dich an. Aber für das, was wir wollen, und ich schließe die Hörerinnen und Hörer jetzt hier einfach mal mit ein, dass wir irgendwie was gegen die herrschende Politik haben. Und wir haben auch im Zweifelsfall vielleicht was gegen den Kapitalismus. Und im besten Fall engagieren wir uns auch noch für unsere politischen Absichten. Und für so eine Art von Aktivismus ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man dabei effektiv vorgeht.
Mhm.
Und das habe ich in diesem Jahr so irgendwie sehr, sehr stark vor Augen geführt bekommen, indem ich einfach diesen Change in mir gesehen habe und in meinem Alltag und auf einmal gemerkt habe, wie viel man wirklich in seiner Zeit einfach schaffen kann. Wenn man vielleicht auch ein bisschen weniger am Handy sitzt. Ich meine, du meintest neulich, dass du in diesem Jahr deinen Social-Media-Konsum so wahnsinnig drastisch reduziert hast und ich bin sehr neidisch darauf. Und vielleicht ist das ein weiterer Vorsatz, den wir uns alle vornehmen können, den wir wahrscheinlich in den vergangenen Jahren uns ab und zu vorgenommen haben und eher nicht eingehalten haben.
Hm.
Hm. Und ich habe noch einen dritten Moment,
den
ich gerne vorstellen möchte. Und der ist am jüngsten her. Der war im September. Und der ist vielleicht ein bisschen weniger tiefgründig. Der ist vielleicht ein bisschen auch fröhlicher. Und weniger so, dass man eine Lehre draus zieht. Das war einfach so ein persönlich schöner Moment, von dem ich gerne erzählen möchte. Und zwar hatte ich einen Auftritt in Köln im Petershof zum Thema Wehrpflicht. Ich habe vorhin mal nachgezählt, ich hatte in diesem Jahr 18 Live-Auftritte, davon waren 15 zum Thema Wehrpflicht.
Wow.
Weißt du, wie viele Live-Auftritte du in diesem Jahr hattest?
Nee, muss noch meine Steuer nachgucken.
Also wirklich, ich habe vorhin auch in meiner großen Excel-Tabelle nachgeguckt. Und das war einer von diesen 18 Auftritten in Köln und das war am 19. September. Und ich bin da hingefahren und mir ging es an dem Tag irgendwie nicht gut und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mir irgendwie schlecht wird und dass mir schwindelig ist und es war wahnsinnig warm auch und das war alles irgendwie ein bisschen komisch. Und dann bin ich nach Köln gefahren und habe mir da am Bahnhof den neuen Gegenstandpunkt gekauft, weil es ihn in Berlin am Hauptbahnhof nicht gab. Also die neue Ausgabe vom Gegenstandpunkt-Magazin, eine sehr schöne politische Vierteljahreszeitschrift. Und dann bin ich in das ehemals besetzte Haus gefahren, in dem ich untergekommen bin für die Nacht. Also mir wurde von den VeranstalterInnen kein Hotel gebucht, sondern ich habe quasi ein Zimmer in so einem besetzten Hausprojekt bekommen. Und ich war so, okay, was erwartet mich da? Dann war das so ein, ja, altes, wahrscheinlich im weiteren Sinne objektiv betrachtet sanierbedürftiges Haus, aber es war wahnsinnig schön. Es war so alt und es hatte ganz enge Treppen und so aus Holz, und die Toiletten waren so auf der Hälfte von der Treppe, und in dem Haus sind halt, keine Ahnung, wie viele Leute da gewohnt haben, also 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Und ich hatte ein Gästezimmer und es gab eine kleine Katze, die da rumgelaufen ist, so eine bisschen alt werdende, bisschen mollige Katze, und die hatte in jeder Tür war so eine kleine Katzenklappe, wo sie dann immer rein und raus konnte. Und dann bin ich da angekommen und ich hatte mein Buch in der Hand und eben die neue Gegenstandpunkt-Ausgabe. Ich habe zu dem Zeitpunkt See der Schöpfung von Rachel Kushner gelesen. Das ist ein wahnsinnig guter Roman, über den ich vielleicht auch noch irgendwann mal sprechen werde in einem Video oder hier. Mal schauen. Und dann saß ich da und habe mir so gedacht, okay, gleich ist der Auftritt. Und dann bin ich zu dem Auftritt hin und dann stand ich da vor der Location und hatte noch mit dem anderen Ole, mit Ole Nymon telefoniert und hatten irgendwie darüber geredet, ob uns vielleicht die neuen Einreisebestimmungen in die USA betreffen könnten, weil da ja, es war so eine Zeit, wo dann eben gewisse Einreiseverbote ausgesprochen wurden für diverse Leute, die sich politisch eben gegen die Trump-Regierung geäußert haben.
Aber der Ole, der ist doch Büroleitung bei der Antifa GmbH, dachte ich.
Ja, das ist, also das darfst du jetzt nicht öffentlich sagen. Also ich bin ja Schatzmeister von der Antifa GmbH.
Ja, eben, eben.
Du bist im Aufsichtsrat von der übergestellten Aktiengesellschaft Antifa AG. Das ist alles nicht so einfach. Ach, fuck, jetzt haben wir alle Einreiseverbote in die USA. Naja, auf jeden Fall. Wir hatten dann telefoniert und hatten so überlegt, ob uns quasi diese Einreiseverbote irgendwie treffen könnten aufgrund unserer politischen Arbeit. Und dann hatte ich den Auftritt und das war wunderschön. Und ich habe über die Wehrpflicht geredet und das Publikum da war total super. Und wir hatten danach noch tolle Gespräche. Und dann bin ich mit einem guten Freund, der in Köln wohnt, mit Ahmad, waren wir noch in einem spanischen Restaurant und haben Tapas gegessen. Und dann bin ich wieder in dieses besetzte Haus und habe die Katze gesehen und bin selig in diesem Zimmer eingeschlafen. Und das war eine sehr, also relativ belebte Gegend. Und ich habe noch so die Geräusche von einem Spätsommerabend gehört, die so durch das Fenster hindurch diffundiert sind. Und dann lag ich so da und ich dachte mir so, das ist jetzt irgendwie mein Leben. Und ich war so glücklich, weil ich mir so dachte, das ist so ein sinnerfülltes Leben. Und das hat mich in dem Moment, glaube ich, zum ersten Mal so richtig getroffen, dass das irgendwie das Leben ist, was ich mir so ein bisschen geschaffen habe. Und ich bin ja 26 geworden dieses Jahr. Und ich habe dann zurückgedacht an einen Moment, wo ich 24 war, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich altere. Dass ich älter werde und altere. Und das war so kurz nach meinem 24. Geburtstag damals, wo ich so da saß und ich hatte meine Tagebücher in der Hand. Und ich schreibe ja jeden Tag Tagebuch und das seit ein paar Jahren. Ich hatte so dann irgendwie 3 von diesen Tagebüchern so in der Hand. So, und die sind relativ dick. Und ich habe da so drauf geschaut und ich war so, wow, das ist echt eine lange Zeit. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Und in den vergangenen Jahren hat sich bei mir so wahnsinnig viel verändert, weil die Jahre Anfang 20 sind halt Jahre, wo sich sehr viel verändert im Leben. Und dann hat mich das damals, vor also mittlerweile ein bisschen mehr als 2 Jahren, hat mich das so zum ersten Mal getroffen, dass so ein gewisser Teil in meinem Leben, so ein gewisser Abschnitt ist jetzt vorbei. Also meine ersten Erwachsenenjahre werde ich immer in Berlin verbracht haben. Und daran kann ich jetzt nicht mehr so viel ändern. Und natürlich ist es auch so irgendwie in der Schulzeit so, dass es irgendwie ein Lebensabschnitt ist, der dann halt irgendwann vorbei ist und dann kann man daran nicht mehr so viel ändern. Aber in der Schulzeit hat man sowieso nicht die volle Agency über sein Leben. Also man kann halt nicht voll entscheiden, was man macht, weil man einfach nicht volljährig ist. Und dann wird man 18 und in meinem Fall bin ich dann nach Berlin gezogen und habe dies und das gemacht. Und dann mit 24 war so der erste Moment, wo ich mir so dachte, okay, ich hatte damals meinen Bachelorabschluss gemacht. Die ersten paar Jahre meines Erwachsenenlebens sind jetzt rum und die werden für immer so sein. Und daran kann ich jetzt nicht mehr so viel ändern. Das hat mich im ersten Moment irgendwie getroffen, diese Unveränderlichkeit, dass manche Dinge jetzt einfach in Stein gemeißelt sind und dieses Gefühl von Jugendlichkeit und Jugend so langsam schwindet. Ich habe dann überlegt, was bedeutet für mich eigentlich Jugendlichkeit? Und ich glaube, es ist dieses Gefühl, dass alles so ein bisschen fluide ist und alles kann man irgendwie noch verändern. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Und da hatte ich dann das Gefühl, ja, manche Sachen sind jetzt halt einfach in Stein gemeißelt. Und dann dachte ich mir so, sind das eigentlich gute Sachen? Und dann habe ich so überlegt und dachte mir, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und dann jetzt im September, wie gesagt, in Köln, in diesem Zimmer von dem besetzten Haus, dachte ich mir so, ja, jetzt sind weitere 2 Jahre vergangen. Ich bin jetzt 26 und jetzt ist noch mehr in Stein gemeißelt. Und ich bin noch glücklicher mit dem, was in diesem Stein steht, als vor 2 Jahren. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr auch so weitergeht. Und ich wünsche das natürlich auch jedem, der hier zuhört, dass man dieses Gefühl von älter werden nicht als bedrohlich betrachtet. Weil ich glaube, älter werden ist allgemein irgendwie ein bisschen, nicht gruselig, aber ungewohnt. Aber ich glaube, es wird nur dann ein bisschen doof und hakelig, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, auf was man zurückschaut. Und in dieser lauen Sommernacht in Köln im September hatte ich so einen sehr großen Kloß Zufriedenheit in mir mit dem, auf was ich so zurückschaue. Und ich würde sagen, das heißt nicht das Highlight des Jahres, aber es war einer der Highlights des Jahres. Und davon wollte ich berichten.
Dankeschön. Von meinem eigentlichen Anliegen, jeden deiner Vorsätze und Erzählungen in den moralischen Abgrund zu reißen, bin ich nach dieser süßen Erzählung jetzt doch abgerückt, weil ich dachte, nee, das kann ich jetzt nicht Simon auch noch nehmen.
Wie würdest du es mir denn nehmen wollen? Was wäre jetzt das Fieseste, was du sagen könntest?
Hier mit 72 Jahren bist du noch nicht alt. Und dann gebe ich irgendwelche altväterlichen Sprüche von mir oder so.
Du bist gerade mal ein Jahr älter als ich, Ole.
Fast.
1,5 Jahre.
Nee, es ist ja schon, ich musste daran denken, dass natürlich trotzdem Alter sehr verschiedentlich erfahren werden kann. Also ich meine, dass in unserer Gesellschaft Frauen ihr Alter ganz anders erleben und ganz anderen Bewertungen ausgesetzt sind oder Verurteilungen oder Abwendungen, ist ja augenscheinlich so. Mhm. Und das ist auch ganz schön hart, so mitzuerleben.
Mhm.
Ich meine, nicht mal ansatzweise in derselben Intensität oder so, merke ich schon, aber auch eine Altersdiskriminierung so in schwulen Kreisen. Das ist schon sehr deutlich. Also gerade wenn es jetzt so um Dating geht, das ist einfach, also der Unterschied von ich jetzt mit 33 und ich mit 23 ist halt in fucking sane.
Also, wie du behandelt wirst.
Es geht auch keine Kuhhaut.
Aha.
Also dass ich mich 23 für Anfragen bekommen habe und wie viele Nachrichten ich bekommen habe.
Ja.
Ich finde es eigentlich so absurd, gerade wenn es um diese Form von sexuelle Attraktivität geht, verstehe ich es einfach zunehmend wenig, was da jetzt eigentlich der Turn drauf sein soll, mit jemandem, der Anfang 20 ist, irgendwas zu haben. Also schlicht und ergreifend, weil die Erfahrungen, die man in all den Jahren gemacht hat, die führen ja dazu, dass du eben auch weißt, so, auf was kann ich zurückblicken, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, was möchte ich eigentlich, was sind Punkte, wo ich eine Grenze ziehen muss, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. So, gerade wenn es um Sexualität geht, die ja auch viel mit seinen Körper zu spüren zu tun hat, mit Achtsamkeit, mit Zugewandtheit, die mit Erfahrungen zu tun hat, die man macht, die auch ein bisschen trainiert werden können oder müssen unter Umständen, dass da doch eigentlich alles besser wird. Also ich verstehe irgendwie nicht, warum dieser Fokus so sehr visuell ist. Ich bin auch allgemein, was so sexuelle Sachen angeht, nicht so wahnsinnig visuell. Also wenn ich irgendwie merke, es kommt zu einer körperlichen Erregung, dann ist für mich Licht eher ein Störfaktor. Also ich muss meine Augen schließen, weil es mit uns irgendwie auf dieser, naja, weißt du, kennst du das, wenn du so eine sinnliche Überreizung hast, das ist jetzt nicht ein richtiger Schmerz, aber trotzdem gibt es kein anderes Wort, als zu sagen, es tut mir irgendwie weh.
Im Kopf.
Und ich muss dann auf jeden Fall meine Augen zu haben. Deswegen gucke ich da eh nicht so wirklich hin. Es geht mehr um ich reagiere sehr auf Bewegungen, also wenn Leute sich bewegen können, wie ihre Körperhaltung und so weiter ist. Und ob sie sich irgendwie spüren.
Ja.
Und das hat so wenig damit zu tun, ob jetzt irgendwie, also ja, okay, mit 20 sitzt dir der Arsch irgendwie anders als mit, weiß ich nicht, 40, I see this. Aber trotzdem, es ist irgendwie eine Qualität, die ich einfach weitaus weniger schätze als den ganz realen Umgang der Körper. Und deswegen finde ich es in der schwulen Szene besonders irgendwie bestürzend bis befremdlich, dass da so eine starke Altersdiskriminierung vorherrscht. Außer du bist jetzt irgendwie so ein Dom-Daddy-Muscle-Top oder so, weißt du, dann kannst du natürlich auch 40, 50, 60 Jahre alt sein und dann geht das irgendwie alles. Aber wenn du jetzt einfach nur so ein Mensch bist, dann und dich jetzt nicht in so eine schwule Kategorie einfinden kannst, wie irgendwie der Daddy-Top oder der Bottom,
der Bär,
Super-Twink oder sowas, weißt du, dann geht das nicht. Und ich frage mich, was ist denn eigentlich mit den Twinks, die älter werden? Was ist eigentlich mit den alten Fanboys?
Die sterben den Twink-Death.
Also die sterben den Twink-Death, ja.
Ich habe neulich die Nachricht auf eine Story bekommen, also die Antwort auf eine Story, von wegen ich hatte so geschrieben, was soll meine Vorsätze für nächstes Jahr werden? Und eine Antwort war, ich soll mir doch mal Karriereoptionen überlegen für, wenn ich den Twink-Death sterbe. Und ich meine, das ist ja schon quasi, ist ja eigentlich genau diese Altersdiskriminierung, die du in der schwulen Szene ansprichst.
Ja, und ich denke mir so, Twink sein ist, das ist, also oder ein Boy sein oder sowas, das ist doch voll das Mindset. Also ich kann doch, also wenn ich jetzt mal diesen neoliberalen Terminus mehr
aneignen
darf, ich weiß. Nein, aber im Ernst, also wenn wir darüber sprechen, was es bedeutet, in Würde zu altern, du hast gesagt, ich bin dann irgendwie, ich merke, dass ich die Jugend so hinter mir lasse und ich denke mir so, für mich heißt ein würdevolles Altern, sich die Jugend gewissermaßen zu bewahren und zwar nicht in dem Sinne, als dass man jetzt irgendwie diesen jugendlichen Idealen nachrennt, einen Körper zu haben, wie man ihn mit 20 hatte, das kriege ich nicht mehr hin und das muss auch überhaupt nicht sein, das kann nicht das Ziel sein, weil sonst gucke ich mich immer im Spiegel an und bin einfach unzufrieden.
Ja.
Sondern es geht ja darum, diese Neugier und diese Lust an der Frische und irgendwie auch einfach der bloßen Lebensfreude zu kultivieren und nicht so griescremig und verbittert zu sein, immer auf alles, was neu und anders ist, zu schimpfen und so weiter. Das ist, also für mich ist gerade die Tugend der Neugier, die ja nur entstehen kann in der Welt, die noch nicht zur Gewohnheit geworden ist, die noch nicht zur Routine verkrustet ist, sondern die immer wieder auffordert, mich zu betätigen und mich an ihr zu versuchen und so. Und zwar jetzt nicht in diesem Sinne der kapitalistischen Aneignung, sondern wirklich des ganz offenen Spiels. Das muss doch ein Ziel sein für irgendwie ein würdevolles Altern, was nicht einfach nur griesgrämig wird.
Ja.
Also, deswegen würde ich mir wünschen, dass wir uns immer wieder an der Jugend orientieren, aber eben nicht in dem Sinne, dass es nur um irgendwie den äußerlichen Schein geht, also die Oberfläche.
Ja. Die Oberfläche ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne in der nächsten Folge im neuen Jahr nämlich über Looksmaxing reden.
Über Looksmaxing?
Ja. Ich möchte über den Looksmaxing-Trend reden und die politische Dimension davon. Ich bin nämlich momentan am Hineinfallen in ein Rabbit Hole, was mich wahnsinnig fasziniert. Und ich glaube, die Looksmaxing-Bewegung in all ihrer wahnsinnigen Toxicness und in ihrer Menschenfeindlichkeit, dass diese Bewegung uns sehr viel verraten kann über den politischen Status quo.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das angeht.
Freust du dich?
Ich freue mich sehr. Ich glaube auch, dass wir da sehr, sehr viele Parallelen zu so Queerness und so Transgeschlechtlichkeit finden werden. Ja. Also es ist ja schon lange so ein Witz, dass so Bodybuilding ist eine andere Form von Gender-Affirming Care. Da müssen wir auf jeden Fall noch länger drüber reden, aber wir wollen nicht so viel vorgreifen.
Da müssen wir reingehen. Gut, was möchtest du mir jetzt erzählen, Ole?
Jetzt ist ein bisschen die Frage, weil, guck mal, wir machen jetzt nicht so einen ewig langen Talk, jetzt bin ich ein bisschen überlegen, wir haben so ein schönes Gespräch, wenn ich jetzt wieder so einen Monolog reinballer, irgendwie fühle ich es gerade nicht so, den Monolog zu machen.
Würde, glaube ich, nicht passen.
Und ich glaube, deswegen würde ich auch ein bisschen über dieses Jahr reden.
Ja.
Weil es sich doch eben nochmal gezeigt hat, wo eigentlich meine Prioritäten liegen. Also, dass ich jetzt einen Job habe, habe ich ja schon auch schon gesagt. Also, dass die Auftragslage einfach wahnsinnig schwierig war, weil in Zeiten der ganz aktiven Wende zu konservativen und rechten politischen Kräften hin, ist es einfach mit einem progressiven, linken oder linksradikalen, feministischen Content einfach schwierig bis unmöglich, wenn du nicht sehr groß bist, da entsprechende Aufträge an Land zu ziehen. Ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass dieser Fokus auf das Buchschreiben mir wahnsinnig gut tut. Ich schreibe einfach unglaublich gerne. Und dann eben, als du davon erzählt hast, dass du gesagt hast, naja, wenn ich dann morgens aufstehe und ich möchte die Videos machen, ich möchte irgendwie eingeladen werden und Sachen machen und so. Und dann dachte ich mir, manchmal wünschte ich mir, ich hätte so ein instrumentelles Verhältnis zu meinen Inhalten und könnte das so aufrechterhalten. Aber es fällt mir doch tatsächlich extrem schwer. Also wenn
zu deinen Videos, meinst du?
Ja, genau. Also es fällt mir sehr schwer, mich zu wiederholen, oder wenn ich gerade merke, oh, ein Thema ist gerade nicht so ganz ist gerade nicht so ganz mein Ding, dann kriege ich das überhaupt nicht gut hin, mich vor eine Kamera zu stellen, mein Gesicht zu zeigen und irgendwie Interesse zu performen, wo irgendwie keins ist, sondern ja, ich mache Videos schon, auch wenn sie mein Job waren, jetzt einfach nicht mehr so sehr. Also einfach, weil ich keine Anfragen mache und einfach so gut wie kaum Videos gerade produziere. Also es fällt mir tatsächlich schwer, ein Video machen zu müssen.
Ja.
Sondern ich mache es wirklich, weil es mich genuin gerade interessiert, weil ich das Gefühl habe, ich habe was zu sagen. Und wenn ich das gerade nicht möchte oder Themen habe, die ich nicht so gut in 2 Minuten eindampfen kann, dann lasse ich es halt auch einfach. Und dann dachte ich ja, okay, vielleicht war diese Phase, kurze Videos auf Social Media zu veröffentlichen, die ja auch viel von dem zusammengefasst haben, was ich über die letzten Jahre gelesen habe. Also deswegen konnte ich auch konstant so viel Content produzieren mit, keine Ahnung, wie viele 100 Papern, weil ich diese hunderte von Paper einfach in den letzten Jahren gelesen habe. So.
Ja.
Und das war in meinem Kopf, das war in meinen Notizen. Ich habe ja einfach sehr ausführliche Notizen zu allem, was ich irgendwie lese, sehe, nachdenke, keine Ahnung. Und daraus konnte ich irgendwie schöpfen. Und jetzt, wo ich einfach, keine Ahnung, 150, 200 Videos oder weiß Gott, wie viele ich gemacht habe, jetzt über den letzten 1,5 Jahren gemacht habe. Ich habe das Gefühl, das war's jetzt erstmal. Also ich muss jetzt erstmal nachtanken irgendwie.
Ja.
Und dieses Nachtanken und auch eine theoretische Grundlage zu schaffen, auf denen ich solche kurzen Videos machen kann, ist für mich eigentlich Schreiben. Also dieses Bücherschreiben ist für mich jetzt nicht so, ach, ich habe keine Lust mehr auf Videos, ich mache jetzt mal ein Buch, sondern ich habe das Gefühl, dass ich durch das Bücherschreiben so Atem schöpfe, weil ich mich theoretisch weiterentwickle. Also mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass Videos schreiben mir zwar hilft, Informationen zu sammeln und sie auch didaktisch zu verwerten, aber Videos machen bringt mich einfach theoretisch nicht weiter. Also es entwickelt meine Weltsicht relativ wenig. Und ich bin aber so neugierig darauf, immer wieder die Art und Weise, wie ich über Dinge nachdenke, zu verändern und anzupassen. Und das geht eigentlich nur, indem ich selber nicht nur eben sehr viel lese, sondern auch viel schreibe. Also ich habe in diesem Jahr nochmal erfahren, wie sehr wichtig Autorenschaft für mich ist in der Art und Weise, wie ich mich durch die Welt bewege, denkend und handelnd.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt daraus irgendwie so ziehen soll, außer dass ich jetzt mein drittes Buch angefangen habe. Und
Gott.
Und ich glaube, dass ich einfach so ein bisschen süchtig bin auch nach diesem Schreiben. Ich habe, also ich kann schon mal spoilern, das werde ich dann wahrscheinlich nächstes Mal dann machen. Ich möchte über die Serie Foundation sprechen.
Ja.
Und die geht ja zurück auf die Schriften von Isaac Asimov. Und ich habe seinen Wikipedia-Eintrag gelesen und ich war so, what the hell? Der hat irgendwie 500 Bücher gelesen und editiert, geschrieben und editiert und 90.000 Briefe. Und man denkt sich so, okay, also ich schreibe schon schnell und viel, aber das ist wirklich nochmal absolut next level.
Ja.
Aber ich habe trotzdem, also jetzt unabhängig von dieser unglaublichen Produktivität, aber also so eine Faszination einfach für Menschen, die so sich im Schreiben durch die Welt bewegen. Das macht irgendwie was. Und jetzt gar nicht so, weil es darum geht, irgendwie einen Weltruhm oder sowas zu erlangen, sondern weil ich einfach schon als Kind schon sehr früh gemerkt habe, also Sprache ist mir wahnsinnig wichtig. Nicht unbedingt Sprachen, also im Sinne der Fremdsprache. Ich bin sehr schlecht darin, Dinge zu wiederholen. Deswegen ist Vokabellernen für mich die Hölle. Die Sprachen, die ich spreche, also Deutsch und Englisch, spreche ich, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber ja, naja, auf jeden Fall das, aber auch gekoppelt daran, dass sich, wenn ich das Gefühl habe, ich denke präzise, und das heißt für mich, ich denke in präzisen Begriffen, macht für mich die Welt auch ein bisschen einfacher. Ich bin ein fauler Mensch. Also es gibt diese eine Anekdote von meiner Mama, die finde ich ganz süß. Das hat die mir erzählt, da war ich in der ersten Klasse, ja. Und der kleine Stöpsel, ich war ja wirklich extrem klein, so, und kam dann gerade frisch aus dem Kindergarten, und dann hat meine Grundschullehrerin mich, also meine Mutter, nach 2 Wochen so kontaktiert, hat gemeint, ja, also der Ole möchte nicht die Arbeiten ausführen, die ihm aufgetragen worden sind. Also, weil wir sollten dann am Anfang noch irgendwelche, weiß ich nicht, Mandalas ausmalen oder irgendwie sowas, was. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht machen. Ich habe im Kindergarten jetzt genug ausgemalt. Ich bin in die Schule gekommen, um lesen und schreiben zu lernen. Also ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule kam, aber ja, also so einfach, ich wollte
lernen.
Genau, also was machen, und dann also jetzt gar nicht mal so lange Zeit später hat dann meine Lehrerin gesagt, ja, also der Ole hat da irgendwie etwas spezielle Wege gefunden, jetzt damit umzugehen, weil ich wurde dann schon ermahnt, ich soll doch bitte ausmalen und so. Und das lief dann so ab, dann war da so ein Bild mit einem, keine Ahnung, irgendeinem Mann, der irgendwas anhatte, und dann ein Baum und irgendwie der Himmel und so, also irgendwie der Garten. Und dann habe ich einfach nur den Baum, die Blätter grün gemalt und den Rasen grün. Und dann habe ich gesagt, der Mann trägt eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt, der Baum ist eine Birke und der Himmel ist bewölkt. Und ich liebe diese Anekdote, weil diese Form von einfach kreativer Arbeitsverweigerung,
ja, work smart, not hard.
Ja, die ist irgendwie hängen geblieben. Also ich bin einfach so notorisch schlecht, Dinge durchzuziehen, die mich nicht interessieren.
Ja.
Und Schreiben ist einfach der allerbeste Weg, also Schreiben und Lesen, um mich interessiert zu halten. Weil ich kann schreiben, was ich will, also was ich interessant finde. Ich kann lesen, was ich will, also was ich interessant finde. Und das ist diesen Verwertungslogiken oder Produktionslogiken von Social Media einfach nicht so unterworfen.
Hm.
Und ja, deswegen habe ich so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Social Media. Also, weil ich konsumiere es nicht gerne. Also, weil mir einfach diese 2-Minuten-Videos extrem gegen den Strich gehen. Ist überhaupt nicht meine Weise, Inhalte zu konsumieren. Also, ich bin wirklich, ich liebe Lesen. Wenn ich zuhöre, was ich auch sehr gerne tue, halt nur in Podcasts, die mindestens 1 Stunde dauern. Weil wenn die unter 1 Stunde sind, habe ich das Gefühl, da wird nichts Substanzielles verhandelt. Also jetzt nicht, klar, wir jetzt machen jetzt unseren, ne, so ein halb vorbereitet, halb Laber-Podcast, aber du weißt schon, was ich meine. Also,
ja, wir sind ja mal ungefähr 1 Stunde.
Genau, ja. Aber ich mag eigentlich monothematische Podcasts, die mindestens 1, am besten 3 bis 5 Stunden dauern.
Ja.
Und wenn ich dann einfach so merke, ja, also ich kriege das einfach nicht so ganz auf die Kette, dann lasse ich es halt auch einfach und finde das so bewundernswert, wenn ich dann sehe, wie du dann einfach so konsequent jeden Tag ein Video machst. Ich finde das so krass. Ich könnte das gar nicht.
Ja, ich muss mich ja wirklich auch dazu zwingen. Es ist ja schon so, dass auch ich eigentlich...
Und das kann ich einfach nicht. Also da habe ich einfach zu wenig Disziplin. Also ich habe Disziplin, Bücher zu schreiben, also wirklich viel zu schreiben, aber Videos zu machen, das kriege ich nicht hin.
Naja, es gibt hier wirklich Leute, ich habe jetzt auch InfluencerInnen kennengelernt, denen Videos machen wirklich Spaß macht. Also denen dieser ganze Kram wirklich Spaß macht. Die Spaß daran haben, Insta-Stories zu machen, die Spaß daran haben, ihr Leben festzuhalten, die Spaß daran haben, also die da wirklich eine Form von kreativem Ausdruck finden, ja.
Mhm.
Und dazu gehöre ich nicht. Also mir macht Videos machen keinen Spaß.
Ja, also, mir auch nicht.
Ich habe schon, also Videos schneiden oder so am Computer, das ist schon irgendwie cool, weil man hat quasi so ein, keine Ahnung, 15 Minuten RAW-Aufnahme und man lädt die dann in das Schnittprogramm rein und dann...
Und dann verwurstet man
so,
einfach so.
Und dann wird daraus quasi aus diesem unförmigen Block wird so ein fertiges Produkt. Und das ist irgendwie satisfying, weil man wird ja auch jedes Mal irgendwie ein klein bisschen effektiver im Videoschnitt. Man lernt jedes Mal ein bisschen mehr dazu. Auch jetzt noch nach irgendwie 1, 2, 3 Jahren, weiß nicht, wie lange man halt schon Videos schneidet. Also ich schneide seit diesem Jahr am Computer und nicht mehr am Handy, was für mich auch ein großer Step war. Da hast du mich reingemobbt.
Ja, ja.
Ausgelacht hattest, weil ich meine Videos immer noch am Handy schneide und du warst so... Hey,
dieses Gefummel,
warum machst du das?
Das war nämlich so, ich hatte mit Simon so einen Workshop zusammen gemacht. Wir haben für die Rosa Luxemburg in Rostock,
ja,
haben wir halt ja eben für, also Videos machen für linke AktivistInnen und so weiter.
Ja.
Also wie kann man das irgendwie tun? Und dann haben wir gesagt, okay, wir zeigen jetzt CapCut. Ich habe auch mit einem anderen Programm geschnitten, scheißegal, auf jeden Fall. Wollten wir halt gucken, wie kann man das machen? Und ich so, ja, ich habe halt noch nie mit meinem Handy geschnitten. Und dann Simon so, ja, also ich schneide das nur mit meinem Handy. Ich so, was? Und dann habe ich gesehen, wie Simon arbeitet. Alter, dieses gibt, also bis du da mal eine Schnittmarke ordentlich gesetzt hast, Alter, musst du 20 Mal ansetzen, bis du den Atmer kriegst. Und ich denke mir so, das gibt sich doch kein Mensch, der noch bei Sinn ist. Und dann habe ich Simon so hart dafür geschämt.
Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht.
3 Jahre mit einem Handy schneiden, help me.
Und dann habe ich im Januar, also ich habe wirklich, wir hatten unseren Workshop haben wir im Januar gehalten und ich habe im Januar dann, ich bin nach Hause und ich habe angefangen auf dem Laptop zu schneiden und es ist wirklich, also natürlich hattest du recht, es ist 1000 Mal schneller, besser. So, meine Videos sehen 1000 Mal besser aus. Und ich wollte auch noch sagen, ich habe dieses Jahr große Professionalisierungsschritte gemacht. Ich habe mir auch so einen schönen quasi so eine, wie heißt das? So eine Beauty-Dish, wie du, also quasi so eine runde Softbox gekauft, einen richtigen Scheinwerfer, ein paar ordentliche Mikrofone und filme jetzt mit der, also Rückkamera, also mit der richtigen iPhone-Kamera, nicht mehr mit der Frontkamera. Ich schneide am Laptop, also ich bin wirklich in diesem Jahr professionalisierungstechnisch durch die Decke gegangen und das macht schon, also am Computer Videos schneiden, das macht schon irgendwie ein bisschen Spaß, weil man, ne, man hat halt dieses unfertige Ding und am Ende hat man so ein fertiges Video und man ist zufrieden damit und man kann das posten. Und ich schaue ja zum Beispiel auch gar nicht mehr, wie Videos performen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Views meine letzten Videos hatten. Ich weiß nicht, was die Leute geschrieben haben, weil ich merke, es beeinflusst mich halt nur negativ, wenn ich mich damit befasse, wie meine Sachen performen, weil dann denke ich, oh Gott, warum hat das nicht performt? Warum hat das performt? So, und es gibt darauf ja keine Antwort. Also es ist ja nicht so, dass man daraus irgendwas lernen könnte. So, es gibt einfach keine Antwort. Deshalb tue ich mir das einfach alles gar nicht mehr an. Aber alles andere eigentlich, also das Gesamtkonzept von Videos im Internet machen, geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Und ich werde auch die erste Ausfahrt aus diesem Leben, die ich finde, werde ich auch nehmen. Deshalb verstehe ich es sehr gut, dass du dich quasi jetzt in dem Lesen und Schreiben wieder findest.
Ja, das ist halt natürlich auch dann, hat sowas Nostalgisches, weil ich schon auch verstehe, dass das Buchlesen einfach etwas ist, was Leute zunehmend weniger tun.
Ja.
Also, das muss man einfach sagen, weil Leute einfach allgemein weniger lesen. Das ist so. Also, ich finde es jetzt erstmal, kann man schade finden, kann man doof finden, da muss man einfach früh anfangen, bis man da einigermaßen, es gibt auch einfach mehr Angebote heute und wir nehmen nicht umsonst einen Podcast auf, anstatt einen Briefwechsel zu veröffentlichen.
Ja. Der erscheint dann in 3 Jahren bei Diogenes.
Nein, der erscheint 3 Jahre in unserem Tod, posthum bei Surkamp oder so. Also weißt
du, wenn wir nicht mehr gecancelt werden.
Ja, genau. Aber so läuft das mit Briefwechseln, ja?
Ja, ja, ja.
Genau, und dann wird auch noch, ich habe bisher mit, hier, was ist, Ingeborg Bachmann und Porzellan, da wurde auch der Briefwechsel irgendwie veröffentlicht, auch gegen den Willen von Ingeborg Bachmann und dann wurde das irgendwie von, also ich glaube, das waren die beiden, und dann wurde es irgendwie von Surkamp so verargumentiert wie, ja, Bachmann ging es ja eh nicht mehr so gut und die war eh so ein bisschen nicht mehr ganz zurechnungsfähig und ich dachte mir so, Alter,
gut, cool,
egal. Gut. Ja, genau, sehr gut. Über die psychische Gesundheit von Frauen zu verfügen nach ihrem Tod, das können wir besonders gut in patriarchal geprägten Gesellschaften, aber egal. Auf jeden Fall, warte, ich hatte gerade noch einen Faden, der sich mit dem Buchschreiben beschäftigt. Ach, dieses Video machen, ja genau.
Genau.
Weil es ja schon einfach so ist, dass eine Politisierung einfach viel über Kurzvideos läuft. Und deswegen, wie kann aktivistische Arbeit am besten erfolgen? Eben so.
Über Videos.
Über Videos. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, okay Leute, der Jahresrückblick von Ole Liebl heißt, ich mache nie wieder ein Video. Das stimmt einfach nicht. Aber es sind einfach, ich habe jetzt mein letztes Video vor einem Monat veröffentlicht. Ich habe einfach, ich habe weder Zeit noch Interesse gehabt, eins zu machen. Und dann ist auch okay. Aber ich höre nicht auf. Ich werde weiterdenken, weiter mit dir reden und mich daran erfreuen.
Weil ich auch meine, im neuen Jahr.
Auch im neuen Jahr.
Das finde ich schön. Also ich denke mir halt immer, weißt du, wir haben diese Reichweite und wir haben dieses große Privileg, dass wir so viele Leute erreichen. Und ich glaube, dass wir wirklich, das würde ich sagen, ist mein finales Takeaway von diesem Jahr. Wir leben wirklich in einer Zeit, in der wahnsinnig viel zu Bruch geht in unserer Welt, aber wir leben auch in einer Zeit, in der wahnsinnig viel möglich ist. Weil nur in einer Welt, die eben instabil wird, kann große Veränderungen passieren. Und ich hatte eine Sendung dieses Jahr mit Roderich Kiesewetter, mit dem großartigen CDU-Verteidigungspolitiker. Achtung, Ironie. Und wir waren bei der ARD in diesem Twitch-Livestream. Und wir sind danach quasi gemeinsam aus diesem Studio raus. Und er meinte so, er hat mich gefragt, wie alt ich bin. Ich war so, ja, ich bin 26. Und er so, ah ja, als er 26 war, war ungefähr 1989, 1990. Also Mauerfall, Ende vom Kalten Krieg, Ende der Geschichte, Zerfall der Sowjetunion dann 2 Jahre später. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er glaubt, dass damals quasi die geschichtlichen, historischen, geopolitischen Umbrüche größer wären oder heute. Und er meinte so, ohne zu zögern, heute. Mhm. Und das kann man natürlich aus, da muss man jetzt sagen, ja okay, das ist, sagt Roderich Kiesewetter, der hat auch eine politische Agenda, die, mit der er nicht hinterm Berg hält. Das ist jemand, mit dem wir politisch ungefähr 0,0 Überschneidungen haben. Und gleichzeitig hat er dann so, also fast schon so altväterlich mich angeschaut und meinte so, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Ich glaube, sowas irgendwie so, also sie haben viele Möglichkeiten. Machen sie was draus. Und das ist ja wirklich auch jemand, mit dem ich, also der ja wusste, das war ja nach unserer Sendung, der wusste ja, wie wenig politische Überschneidungen er mit mir hatte. Und trotzdem hat er sowas in die Richtung gesagt von wegen, ne, also sie haben jetzt viele Möglichkeiten, weil jetzt gerade passiert eben so viel und so viel ist möglich. Und das finde ich dann doch vielleicht ein schönes Schlusswort für dieses Jahr. Und das wird im nächsten Jahr nicht anders werden, weil die Umbrüche, die Zeitenwenden, wenn ich jetzt mal pathetisch werden darf, die werden ja nicht kleiner. Und deshalb sollten wir alle unser Möglichstes tun, dass wir die Veränderungen nach unserem Sinn gestalten. Und daran würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiter begleitet.
Ich möchte trotzdem noch, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort, Simon. Also ich habe dir erstmal so nichts hinzuzufügen. So, ich möchte es eigentlich nochmal wiederholen, nur mit einem etwas anderen Engel.
Mhm.
Weil ich habe redet man jetzt schon über Vorsätze? Nee, gerne noch nicht so ganz.
Doch.
Doch, oder?
Jetzt müssen wir letzter Tag, um darüber zu reden.
Ja. Hast du einen Vorsatz?
Nee, die Bag chasen. Weiterhin noch berühmter werden. Das ist mein Vorsatz.
Also, ich habe auf jeden Fall zwei Vorsätze.
Mhm.
Also ich habe noch private Vorsätze, aber die möchte ich nicht wiederholen, also nicht hier im Podcast nennen, weil mir das so persönlich ist.
Ja.
Aber ich habe zwei, zumindest was so Öffentlichkeit angeht, zwei Vorsätze. Also erstens, ich möchte mein drittes Buch fertig schreiben nächstes Jahr. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es nicht alleine schreibe. Und es wird auf jeden Fall, wir werden sehen, was es wird, aber es ist ganz spannend, in einen gemeinschaftlichen Schreibprozess zu gehen. Ich kann nicht ein einziges Wort mehr sagen, weil davon noch gar nichts offiziell ist. Also das ist das erste Mal, dass ich öffentlich über meinen...
Das ist auch das erste Mal, dass ich davon höre.
Ja, das ist das erste Mal. Also noch nicht mal meine Agentin weiß irgendwas.
Ja.
Doch, die weiß es, glaube ich. Aber nur so halb. Auf jeden Fall... Das möchte ich auf jeden Fall hinbekommen. Und ihr werdet dann davon hören. Es wird juicy. Und die andere Sache ist, ich möchte ein größeres Video produzieren. Und ich glaube, es hat exakt gar nichts damit zu tun, was ich sonst an Inhalten veröffentliche.
Ja.
Aber ich arbeite seit, ich würde jetzt sagen, also mit einem MacBook, seit Gott, 2016, glaube ich.
Mhm.
Und ich muss sagen, über die Jahre habe ich dieses MacBook, mit dem ich, also ich habe jetzt ein neueres Modell, aber habe ich die Art und Weise, mit einem MacBook zu arbeiten, auf eine Weise perfektioniert, von der ich glaube, dass es die beste Weise ist, mit der man mit Computern arbeiten kann. Und wenn wir schon bei so Produktivitätssachen sind.
Ich mach mal das Fenster auf, weil Eigenlob stinkt.
Ja. Aber wirklich, ich möchte ein Video produzieren, in dem ich der Welt mitteile, wie ich meinen Computer bediene, weil ich glaube, dass es die schnellste und beste Möglichkeit ist, es zu tun.
Das ist so
und zwar
lustig.
Für egal welche Anwendungsbereiche. Das hat exakt nichts mit meinem Content zu tun, aber ich finde es irgendwie so lustig, so out of nowhere, einfach so, hey, hier ist ein Produktivitäts.
Ja, Mann. Junge, wir sind heute wirklich so FDP-coded, das geht ja wirklich. Ja. Also wie arbeitet ihr richtig mit eurem MacBook Pro 2025?
Nee, die Version ist tatsächlich relativ egal, aber es ist einfach absoluter Niche-Content. Aber jetzt, wo ich wieder praktisch einfach stinknormale Sys-Admin, also Systemadministration-Aufgaben, IT-Job mache, ist mein Hass auf Windows ins Unermessliche gewachsen.
Ja.
Also wirklich, es hört einfach nicht auf. Mein Hass auf Windows, ich werde irgendwann nochmal. Muss ich auch mal in den aufrechten Demokraten nochmal wirklich, muss ich einfach 30 Minuten lang rumschreien, weil ich das Unternehmen so sehr hasse. Und dann
wird sich auch
noch politisch verbinden mit Open Source und so weiter. Da wird noch, da habe ich ein paar Sachen, die ich politisch loswerden möchte. Aber das ist mein Vorsatz für zumindest mein Content für 2025, das absolut nerdigste Nerd-Video zu machen, wie man sein MacBook bedienen kann.
Das ist so geil und ich werde mich so darauf freuen. Ich werde alles daran lieben.
Ich will versuchen, es so unterhaltsam wie möglich zu machen. Also mit guten Jokes, mit richtigen Porn, also so ein richtig nice Video sein.
Aber so also auf TikTok oder YouTube?
Nee, das ist auf jeden Fall YouTube-Content.
Okay. Ja, krass, okay. Ja, gut. Okay, soll ich mir auch noch irgendein absurdes, abseitiges Videoprojekt überlegen, was ich machen kann?
Das wäre so witzig, irgendwas, was so gar nichts mit deinen Inhalten zu tun hat. Und dann einfach random posten und sagen, ey, übrigens, Leute,
Ich will ja immer noch so einen Gym-Vlog mal aufnehmen mit irgendjemand, den man so gar nicht im Gym erwartet. Also so Simon David Ressel. Du immer mit deinem Steinmeier. So irgendwie Simon David Ressler und XYZ gehen ins Gym. Und dann mache ich daraus so einen Vlog.
Finde ich sehr gut.
Ich glaube, das sollte ich machen. So richtig so. Boah, richtig
das ist so der, schlimm, der Gym-Vlogs. MacBook-Tutorials.
Junge, wir sind wirklich cooked. Wir sind wirklich cooked.
Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn nächste Woche über Lux-Maxing und Transgeschichtlichkeit reden.
Das wird so geil.
Da sind wir mit Themen, die vielleicht ein bisschen... Simon.
Liebe Leute, wenn ihr das hört, startet gut in das neue Jahr, kommt gut rein, böllert euch nicht die Hand weg und trinkt nicht zu viel und passt auf euch auf und bleibt auch aufrecht. Im neuen
Bleibt
Jahr.
Aufrecht. Eine allerletzte Frage muss ich auch noch stellen. Wir müssen ein bisschen Überlänge machen, Simon.
Das ist okay.
Wie verbringst du dein Silvester?
Ich bin bei Ole Nymon in Leipzig und wir gehen in das Gewandhaus und hören uns ein Beethoven-Konzert an und machen Raclette und dann gehen wir noch auf irgendeine Hausparty. Da lasse ich mich aber von Ole überraschen.
Sehr gut.
Und du?
Kamin, Stricken, Titanic.
Oh, geil. Geil. Oh, ich beneide dich, dass du Titanic schon gucken darfst wieder.
In diesem Sinne, Simon, ein aufrechtes neues Jahr wünsche ich dir und viel Spaß mit Ole.
Das wünsche ich dir auch. Adieu.
Tschüss.